SWR 2.
Wollte eine werdende Mutter bisher vorgeburtlich testen, ob ihr Kind Trisomie 21, also das Down-Syndrom, hatte, so war das mit dem Risiko einer Fehlgeburt verbunden. Seit Anfang dieser Woche gibt es in der Schweiz nun einen neuen Test, mit dem man den Embryo ohne Risiken auf Trisomie 21 untersuchen kann. Dieser risikolose Test löste eine hitzige Debatte aus. Sinkt damit die Hemmschwelle, die Untersuchung zu machen? Wird es dadurch zu mehr Abtreibungen kommen? Ist er nur ein Vorbote einer ganzen Reihe weiterer solcher Gentests? Warum kommen erst jetzt, mit dem neuen Test, diese Themen so richtig ins gesellschaftliche Bewusstsein? Unser Wissenschaftsredaktor Pascal Bieber diskutiert diese Fragen mit Tanja Krones, der leitenden Ärztin und Geschäftsführerin des Klinischen Ethikkomitees des Universitätsspitals Zürich, und Daniel Surbeck, Professor und Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe an der Universitätsfrauenklinik in Bern.
Seit Anfang Woche ist nun also der viel diskutierte vorgeburtliche Test in der Schweiz auf dem Markt. Ein Test, der im Blut der werdenden Mutter eine Trisomie 21 des Kindes mit hoher Trefferquote bestimmen kann. Und zwar, und das ist eben das Neue, anhand von Erbgutschnipseln des Embryos im Blut der Mutter. Daniel Surbeck, Sie als Gynäkologe sind sozusagen der Anwender des neuen Tests. Ist der nun in erster Linie ein medizinischer Durchbruch oder eben eher der Freipass für eine, in Anführungszeichen, Schwangerschaft unter Vorbehalt, weil man sich eben ja entscheiden kann, bei einem Trisomie 21 Befund abzutreiben?
Ich glaube, es kann nicht wirklich als medizinischer Durchbruch bezeichnet werden. Es ist von technischer Seite her sicher ein Durchbruch, dass das nun möglich geworden ist. Inhaltlich jedoch, nämlich die Tatsache, dass man eine Trisomie 21 vorgeburtlich diagnostizieren kann und auch Screening-Tests dafür hat, das ist nicht neu, das wird schon seit vielen Jahren auch so gemacht. Insofern ist es rein inhaltlich gesehen eigentlich keinen Durchbruch und sicher auch weiterhin kein Freipass, weil es ja auch im Rahmen des ganzen Screening-Programms gesehen werden muss und nicht als absolut neuer Test, indem man etwas bisher nicht Mögliches vornehmen kann heute.
Aber es erleichtert doch, diesen Test zu machen, weil er eben risikolos ist. Tanja Krone, Sie als Medizinethikerin, verstehen Sie die Befürchtungen der Kritiker?
Ja, die Ethik fragt natürlich immer nach guten Gründen. Und es gibt natürlich einige Gründe, wo die Kritiker schon recht haben. Aber da muss ich Herrn Surbeck schon auch recht geben, das sind die gleichen Gründe, die man auch vorher angebracht hat, die natürlich nur jetzt stärker in den Vordergrund treten, weil es natürlich tatsächlich leichter ist, diesen Test durchzuführen. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, Dinge zu testen, die jetzt schon genauso problematisch sind in der Fruchtwasserzelluntersuchung wie jetzt auch durch den Bluttest. Und da muss man natürlich genau hinschauen.
Herr Surbeck, vielleicht können Sie ganz kurz beschreiben, was ändert sich in der Situation für die werdenden Eltern jetzt mit diesem Test, der ja im Erbgut des Kindes nachschaut, ob eben diese Trisomie 21 da ist.
Grundsätzlich ist es an sich immer noch so, dass wir anbieten den schwangeren Frauen den sogenannten Ersttrimestertest. Der wird schon seit vielen Jahren, ja auch in der Schweiz, durchgeführt, der eine Risikoberechnung macht, dass das Kind Trisomie 21 hat, basierend auf dem mütterlichen Alter, auf der Ultraschalluntersuchung, also Nackenfaltendicke und basierend auf einer Blutentnahme. Und wenn diese Risikoberechnung dann ein erhöhtes Risiko ergibt, das war bisher dann so, dass dann die Frau die Wahl hatte, eine invasive Diagnostik zu machen, das heißt mit einer Nadel Fruchtwasser oder Keulenzotten, also Plazentateile aus dem Mutterleib zu punktieren und hier daraus die Chromosomen zu untersuchen. Heute hat man zusätzlich mit diesem neuen Test die Möglichkeit, diese invasive Diagnostik zu umgehen, die nämlich auch mit einem gewissen Risiko behaftet ist, nämlich das Risiko der Fehlgeburt, wenn man da in die Gebärmutter hineinsticht mit der Nadel. Und das ist dann auch der Vorteil, nämlich der, dass dieses Risiko der Fehlgeburt umgangen werden kann, wenn die Eltern das wünschen. Das heißt, sie können diesen neuen Test machen und damit mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eine sichere Diagnose haben. Sind die Chromosomen des Kindes gesund oder hat es allenfalls eine Trisomie 21? Wenn der Test positiv angibt, das heißt, wenn er zeigt, dass das Kind Trisomie 21 hat, muss das immer bestätigt werden, heute dennoch mit einer Fruchtwasseruntersuchung. Also der Test alleine ist nicht hundertprozentig, aber hat eine viel höhere Trefferquote, nämlich 98-99% im Vergleich zu dem bisherigen Ersttrimestertest.
Jetzt ist es ja Fakt, dass wenn Eltern eben die Diagnose bekommen, dass ihr Kind Trisomie 21 wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit hat, dann entscheiden sich eben 90%, über 90% der Eltern für eine Abtreibung. Das ist ja der springende Punkt, den auch die Kritiker aufs Parkett ruft. Wird denn jetzt tatsächlich, Herr Surbeck, aus Ihrer Sicht mehr getestet werden und im zweiten Schritt auch mehr abgetrieben werden?
Also ich glaube, dass mehr getestet wird, das wird sicher so sein, weil es gibt heute doch Frauen, die ein erhöhtes Risiko im Ersttrimestertest haben und dann doch sich gegen eine Fruchtwasseruntersuchung entscheiden, wegen dem Risiko. Und das wird hier sicher mehr Frauen geben, die den neuen Test machen werden. Ich glaube, wenn es um die Frage geht, wird es aufgrund des neuen Tests mehr Schwangerschaftsabbrüche geben in der Schweiz. Ich glaube, dann müssen wir uns zunächst mal bewusst werden, dass der weitaus größte Teil der Schwangerschaftsabbrüche nicht aufgrund einer Trisomie 21 oder einer fetalen Fehlbildung durchgeführt wird, sondern als psychosoziale Indikation. Das heißt, die Frau kann in ihrer psychischen Notlage selbst entscheiden, ob sie allenfalls eine Schwangerschaft abbricht. Und dies ist der größte Teil und das wird der größte Teil bleiben. Die Zunahme von Abbrüchen, die wird, wenn überhaupt, sehr gering ausfallen. Ich glaube nicht, dass das wirklich ein entsprechend relevanter Anteil ist, wenn man die Gesamtzahl der Schwangerschaftsabbrüche ansieht.
Die Befürchtungen gehen ja dahin, dass nicht nur dieser Test aufgrund von genetischen Informationen Schule macht, sondern eben andere Tests, dass es nur ein Vorbote ist von weitreichenderen Tests. Teilen Sie diese Befürchtung, Tanja Krones?
Naja, die Möglichkeit ist auf jeden Fall gegeben, das muss man ehrlich sagen. Zum Beispiel für verschiedene Erkrankungen, die spät im Lebensalter auftreten. Da gibt es ja das Brustkrebsrisiko zum Beispiel, Alzheimer, solche Dinge. Das alles ist auch natürlich möglich in diesen Zellen. Wenn man danach fahnden würde, sag ich mal, ne? Man würde das suchen und dann finden, wäre natürlich die Schwelle dann aus der Sicht der Frau, so die Argumentation der Kritiker, geringer, auch aus geringfügigeren Gründen einen Schwangerschaftsabbruch zu machen. In Deutschland hat man gesagt, Erkrankungen, die nach dem 18. Lebensjahr auftreten, dürfen pränatal nicht getestet werden, zum Beispiel. Das geht jetzt aus dem Schweizer Gesetz nicht hervor. Man muss natürlich wissen, was man testet, wenn man das testet, aber es wird jetzt wirklich nur speziell getestet auf Trisomie 21, aber man könnte es natürlich tun.
Warum wird denn genau nach Trisomie 21 getestet? Das ist ja eigentlich eine Erkrankung, mit der die Betroffenen relativ gut leben, wo kein offensichtlicher Leidensdruck da ist. Es gibt ja viel schlimmere Behinderungen. Warum gerade Trisomie 21?
Ich glaube, da können wir beide sehr gut was zu sagen. Also wir haben sehr viele Studien gemacht, auch von Paaren mit Menschen mit Behinderungen. Und ich glaube, da muss man ganz ehrlich sein. Das eine ist, das ist natürlich eine häufige Erkrankung. Die kennt man. Da gibt es ein Bild sozusagen von. Und die, Sie haben völlig recht, Menschen mit Trisomie 21 haben, und das ist wirklich der wirkliche Fortschritt in den letzten Jahren, wirklich auch Bühne gewonnen und haben gezeigt, dass es wirklich, dass auch ein ganz tolles, genauso ein wertvolles Leben selbstverständlich geführt werden kann. Aber es gibt natürlich eine Spannbreite. Es gibt auch Menschen, die sehr schwer behindert sind, also die auch sehr schwergeistig behindert sind. Natürlich ist es was anderes, ein Leben mit einem geistig behinderten Kind. Und da muss man den Kritikern jetzt auch sagen, also die dann sehr stark sagen, das ist sozusagen absolut absurd, dass Frauen sich dafür entscheiden, dann einen Schwangerschaftsabbruch zu machen. Es ist nicht einfach. Es ist durchaus nicht einfach.
Und ich glaube, das ist ja gerade interessant. Der Grund, weshalb wir hier sitzen, ist ja wahrscheinlich weil dieser neue Test eben Trisomie 21 diagnostiziert und nicht beispielsweise eine andere Fehlbildung und Behinderung, wie zum Beispiel eine Spina Bifida. Das ist ja
das
auch
ist
eine Erkrankung.
Der offene Rücken, genau.
Richtig, ja. Das ist ja auch eine Erkrankung, die kann pränatal diagnostiziert werden, mal 16., 18., 20. Schwangerschaftswoche. Und wenn die diagnostiziert wird, gibt es heute auch viele Mütter, die sich gegen die Schwangerschaft entscheiden und dann einen Schwangerschaftsabbruch machen lassen. Und das ist interessanterweise, wenn da ein Fortschritt gemacht wird in der Diagnostik dieser Erkrankung, dann ist es eigentlich nicht mal so ein Thema in den Medien. Und ich denke, das zeigt ein bisschen, dass irgendwo die Trisomie 21 aus diesen Gründen, die Sie genannt haben, eben jetzt gerade, eben halt doch in der Gesellschaft schon eine etwas besondere Bedeutung hat. Aber Herr Bieber, ich wollte vielleicht noch ganz kurz auf Ihre initiale Frage zurückkommen, wie das nun zukünftig sein wird, welche Möglichkeiten bestehen. Die Möglichkeiten technisch, die werden kommen, und zwar, ich glaube, sehr schnell. Ich denke, bis in etwa 5 Jahren werden wir die Möglichkeit haben, aus dem mütterlichen Blut viel mehr Teste zu machen, nicht nur Trisomie 21, auch die anderen Chromosomenanomalien und dann weiter auch andere genetische Mutationen. Und ich glaube, hier ist es ganz, ganz wichtig, dass hier auch eine klare gesetzliche Schranke aufrechterhalten wird, respektive dass die gesetzlichen Leitplanken ergänzt werden, wenn diese Möglichkeiten kommen. Das Ziel der Pränataldiagnostik muss es immer sein, denke ich, dass Krankheiten, schwere Behinderungen erkannt werden, also wenn es um schwere Leiden geht, und auf keinen Fall, wenn es um Eigenschaften geht, wie Geschlecht, wie, ich sage jetzt mal etwas überspitzt, Haarfarbe, Augenfarbe oder charakterliche Eigenschaften. Ich glaube, das sind genau die Punkte, wo die Gesetzgeber aufgefordert sind, da klare Schranken einzuhalten.
Sie sagen, dass es eben schwere Krankheiten gibt und eben Eigenschaften wie Haarfarbe, aber dazwischen gibt es ja ganz vieles. Was sind denn eigentlich die Kriterien? Ist es, wie gut die Lebensqualität für das Kind ist? Oder was ist das Kriterium, Frau Kronis?
Und Sie sagen es ja genau. Es ist tatsächlich, auch schwere Erkrankungen sind subjektiv nicht bestimmbar. Es gibt keinen, der sagen kann, und es gibt wirklich Riesenunterschiede, auch wie Eltern das empfinden, wie schwer leidet das Kind. Das gibt immer wieder, das ist immer ein Werturteil. Das ist immer individuell. Und ich kann das schon sehr gut verstehen, dass Menschen, die Down-Syndrom haben, die die Debatte teilweise sehr gut verstehen, sehr traurig darüber sind, weil natürlich auch über sie geredet wird. Das kann man nicht davon trennen. Und ich glaube, das muss man eben auch hören und ernst nehmen und sich damit auseinandersetzen.
Wo würden Sie, Herr Surbeck, denn die Grenze sehen? Nach welchen Kriterien darf man eben solche vorgeburtlichen Tests in den Genen machen? Und wo hört's auf?
Es wird nie eine absolute Grenze geben, das ist klar. Ich glaube, eines der Kriterien ist der Zeitpunkt des Auftretens der Erkrankung. Ein weiteres Kriterium ist der Schweregrad der Behinderung. Führt die dazu, dass der Mensch, der betroffen ist, kein selbstständiges Leben führen kann? Grad der geistigen Behinderung, Grad der körperlichen, ich glaube, das sind viele Faktoren. Nun ist das Ganze aber eben auch nicht zu reduzieren auf den Schweregrad der Behinderung. Und zwar kann ich Ihnen ein Beispiel sagen, Sie haben das jetzt gerade genannt, dass ja dann auch Mütter von Kindern mit Trisomie 21 oft dieses Kind lieben und umsorgen und das alles für dieses Kind tun. Letztendlich heißt das aber noch nicht, dass eine solche Frau nie einen Pränataltest machen würde. Wir kennen Beispiele davon, wie solche Mütter, die ein solches Kind haben, wenn dann nochmal eine Schwangerschaft kommt, dass genau diese Mütter sagen, also ich möchte gerne eine Pränataldiagnostik machen, ich will wissen, und die dann auch bereit wären, unter Umständen einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, wenn das zweite Kind ebenfalls eine Trisomie 21 hätte, obwohl sie ihr erste Kind über alles lieben und alles für dieses Kind machen. Und das zeigt eigentlich, dass eben die Thematik extrem vielschichtig ist. Ja. Und das Weitere, und das möchte ich auch noch vielleicht dazu anschließen, ist ja auch, dass es irgendwo paradox ist, weil die Gesetzgebung des Schwangerschaftsabbruchs in der Schweiz, und ich glaube, das ist auch in Deutschland so, ist derart gegeben, dass eine eugenische Indikation gar nicht möglich ist. Das heißt, es ist nicht möglich, also mit der Begründung einer leichten, mittelschweren oder schweren Behinderung des Kindes eine Schwangerschaft abzubrechen. Mhm. Die einzige Möglichkeit, einen Schwangerschaftsabbruch medizinisch rechtzufertigen, ist die körperlich-psychische oder seelische schwere Belastung der Frau, die quasi abgewogen wird gegenüber dem Recht des Embryos. Und da ist absolut unabhängig davon in der Gesetzgebung festgeschrieben, ob dieses Kind völlig gesund ist oder ob dieses Kind, dieses ungeborene Kind, wo es darum geht, behindert wäre.
Das eine ist ja eben die Mutter und ihre Selbstbestimmung. Aber auf der anderen Seite wird ja befürchtet, dass ein gesellschaftlicher Druck entsteht. Je einfacher diese Tests anzuwenden sind, umso mehr sollte man eben vielleicht solche Tests machen, sollte man vielleicht eben nicht ein schwer behindertes Kind bekommen. Das befürchten die Kritiker, Tanja Kronis. das ist doch auch eine nicht unbegründete Sorge.
Nein, da muss man auch sagen, da gibt es auch gute Empirie zu. Es gibt einen Druck der Gesellschaft, so ein Kind nicht zu bekommen. Und natürlich muss man es ansprechen, wenn man in einer Gesellschaft lebt, wo wir zum Beispiel, was die EV-Rente angeht, was die Betreuung zum Beispiel von schwerstbehinderten Kindern, die Diskussion hatten wir vor kurzem hier in der Schweiz, angeht. Wenn man da zum Beispiel keine Entlastung mehr erfährt, keine Unterstützung mehr erfährt, ist das natürlich ein Signal zu sagen, naja, es ist ja schon auch leichter ohne. Das ist sicher ein ganz, ganz ernstzunehmender und wirklich immer noch viel zu wenig diskutierter Grund, wofür es viel mehr Empörung geben müsste. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, gibt es einen Druck, ein solches Kind auch zu bekommen. Auch die christlichen Kreise, die sehr, sehr moralisch argumentieren und das sagen, es sei ethisch, dass jeder das so nachvollzieht, das ist auch nicht fair. Und die Frauen, die wir kennen, Herr Suber kennt die Frauen auch und hat es auch geschildert, schildern beides. Sie schildern den Druck, die Frage, warum musste das denn sein? Aber es gibt auch Paare, die das schildern, genau das, dass sie von Pontius zu Pilatus gerannt sind. Wenn man sehr spät zum Beispiel eine Behinderung des Kindes erfährt und das Kind quasi an der Grenze zur Lebensfähigkeit ist mehr, das ist eine heiße Kartoffel, wo sich alle Schweizer Unispitäler nicht richtig drüber reden. Ja, und diese Frauen werden oft total alleingelassen. Und auch das gibt es eben.
Wenn wir auf diese zukünftigen Tests nochmal zu reden kommen, diese Tests, die eben vielleicht nur Risiken im Erbgut des Kindes nachweisen für eine spätere Erkrankung, vielleicht sogar erst im Erwachsenenalter. Alle Seiten sagen, man solle jetzt eine gesellschaftliche Debatte führen über eben genau diese Frage. Läuft es nicht einfach darauf hinaus, ein Kriterium zu finden und dann ein Verbot oder eben ein Laissez-faire zu beschließen?
Ich glaube, da gibt es insbesondere, geht es eigentlich ethisch um diese Frage des Rechtes auf Nichtwissen. Dieses Recht steht der schwangeren Frau zu, dieses Recht steht aber irgendwo auch dem ungeborenen Kind zu. Und genau hier ist der Gesetzgeber aufgefordert, das zu sichern. Weil genau wenn dieses Recht auf Nichtwissen unterstützt wird von aller Seite, das geht eben diesem sogenannten gesellschaftlichen Druck dann entgegen, der entstehen kann, wenn diese Tests mehr und mehr möglich werden. Aus meiner Sicht, denke ich, ist es insbesondere die Aufgabe, denn die Aufklärung, was muss für eine Aufklärung gefordert werden, dass solche Tests gemacht werden dürfen. Diese Aufklärung muss so gut sein und nicht direktiv, dass die schwangere Frau selbst entscheiden kann, wenn sie die Möglichkeiten kennt, was gibt's für Möglichkeiten, damit sie selbst entscheiden kann, was möchte sie wissen und was möchte sie nicht wissen. Und das ist der zweite wichtige Punkt, es muss immer um Erkrankungen gehen, und zwar um Erkrankungen höheren Schweregrades. Ich glaube, diese beiden Gegebenheiten, die müssen hier sein. Und das Thema von den Versicherungen, für das haben wir eigentlich die ganzen Gesetze. Hier muss sichergestellt werden, dass es nie sein darf, dass eine Versicherung sagt, ja halt, Sie haben ja 12. Woche einen Test gemacht, der hat angezeigt, warum haben Sie das Kind nicht abgetrieben, jetzt finanzieren wir die Gesundheitskosten dieses Kindes dann nach der Geburt nicht. Dazu gibt es ganz einfache gesetzliche Möglichkeiten und die müssen wahrgenommen werden. Auf die Frauen darf kein Druck ausgeübt werden, von Seiten von Versicherungen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, obwohl wir ja letztendlich sehen, es gibt auch gesellschaftliche Drücke, die nichts mit Versicherungen zu tun haben. Aber ich glaube, das ist aus meiner Sicht ganz im Vordergrund.
Sie haben das ja schon angesprochen, wie wichtig das ist mit der Aufklärung, aber da muss man jetzt vielleicht doch nochmal kritisch anmerken, auch wenn es sozusagen auf dem Papier so steht und es gute Broschüren gibt, ist die Aufklärung teilweise mangelhaft. Und wenn man sich jetzt vorstellt, es gibt noch viel mehr Möglichkeiten und man hat nur einen einfachen Bluttest, ne? Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Das ist immer gut gesagt, aber die Praxis sieht leider in manchen Stellen, das nimmt natürlich viele Kollegen aus, die das sehr, sehr gut machen, absolut anders aus. So berichten das wirklich viele Frauen.
Da wage ich jetzt Ihnen etwas zu widersprechen,
das denke
natürlich.
Ich.
Natürlich, das denken Sie. Und ich spreche jetzt vielleicht aus Sicht der Schweizer Gynäkologengesellschaft. Wir haben ja schon vor vielen Jahren, und der Anlass war die Einführung des Ersttrimestertests, haben wir spezielle Fortbildungen der Gynäkologen gefordert. Die ist mittlerweile auch obligat geworden. Das heißt, die Gynäkologen werden trainiert spezifisch in der pränatalen Beratung, in der Kommunikation der pränatalen Beratung, und die müssen diese ganzen Weiterbildungen durchführen, bevor sie überhaupt befähigt werden. Und das dürfen solche Untersuchungen, solche Tests anbieten. Also ich denke, wenn wir die Schweiz als Ganzes nehmen und schauen, wie die Versorgung, Gesundheitsversorgung der Schwangeren gegeben ist, ich bin schon ziemlich überzeugt, dass wir mindestens mit den Möglichkeiten, die wir bis anhin haben, eigentlich eine sehr gute und gewissenhafte, nicht direktive Beratung haben. Ich glaube, was Sie richtig sagen, die Technik entwickelt sich, man muss sich weiterbilden, es muss angepasst werden und so sind wir jetzt auch genau in der Richtung. Wir geben jetzt noch im August eine Richtlinie heraus von der Schweizer Gynäkologengesellschaft zusammen mit der Genetikgesellschaft und darin wird klar herauskommen, dass jetzt diesen neuen Test sicher nicht ein Test ist, der jeder einfach mal so anbieten kann, sondern dass das eigentlich etwas ist, was wirklich nur für die entsprechenden ausgebildeten Gynäkologen oder für die Zentren gedacht ist, die eben die entsprechende nötige Beratung dafür entsprechend verfügen.
Jetzt war es ja auch bisher so, dass die Beratung eben nicht nur eine Beratung war, sondern nach der 12. Schwangerschaftswoche war ja der Arzt auch in der Verantwortung. Also wenn er sagte, das ist jetzt ein Grund dafür, den man annehmen kann, dieses Kind abzutreiben, dann trug er ja auch eine Verantwortung. Wenn jetzt mit diesen Gentests das immer nach vorne geschoben wird in diese 12 Schwangerschaftswochen, dann wird plötzlich die Frau oder werden die Eltern alleine mit dieser Verantwortung dastehen. Das birgt ein Konfliktpotenzial.
Rein technisch ist ja der neue Test zugelassen ab 12 Wochen erst, oder? Also dann, wenn eigentlich ein Abbruch in der Schweiz aufgrund der freien Entscheidung der Mutter nicht mehr möglich ist. Aber wenn man die technische Seite ansieht, ist ganz klar, man kann diese Tests auch schon früher machen. Das heißt, man kann die schon in der 10. Woche und das ist absolut richtig. Da sehe ich bereits jetzt eine Gefahr, dass zum Beispiel Schwangere dann solche Tests machen, ohne sich beraten zu lassen ausführlich, dass die im Internet oder irgendwo solche Tests aus dem Ausland kriegen oder mal schnell über die Grenze gehen. Und ich glaube, das ist die große Gefahr und das muss man so gut wie möglich mit der Gesetzgebung verhindern versuchen. Eine Möglichkeit wäre, dass man die Zulassung solcher Tests beschränkt auf die Zeit nach der 12. Schwangerschaftswoche. Ich glaube, das muss auch dann entsprechend in den Richtlinien drin sein. Aber hier bin ich absolut mit Ihnen einverstanden, weil wir ja die freie Entscheidung der Frau bis zur 12. Woche kennen in der Schweiz, was Abbruch anbetrifft, ist hier absolut notwendig, dass hier nicht ein sozusagen fast Missbrauch stattfindet, die dann zu ungerechtfertigten auch Schwangerschaftsabbrüchen führen könnte.
Wenn man jetzt etwas in die Medizingeschichte zurückguckt, ist es ja selten so, dass die Gesetzgebung sehr lange medizinischen Fortschritt, ob das jetzt in den Medikamenten oder in der Diagnostik ist, bremsen kann. Tanja Krones, glauben Sie, dass man mit gesetzlichem Druck, mit gesetzlichen Rahmenbedingungen dieses Problem, eben diese Tests zu weit zu verwenden, eindämmen kann?
Also es ist schon so, dass man sich immer fragt, natürlich sind Verbote immer sinnvoll, weil auch Verbote können umgangen werden und Gesetzgebung ändern sich. Und kein Gesetz ist so gut, wenn es gesellschaftlich nicht gelebt wird und nichts mit der gesellschaftlichen Wertebasis zu tun hat, hält sich ein Gesetz nicht lange, weil es wird von den Bürgerinnen und Bürgern eines Staates gemacht und entwickelt sich dementsprechend auch weiter. Gesetze schaffen natürlich Bewusstsein und ein Bewusstsein, dass es etwas gibt, worüber man nachdenken muss und dass es durch die Grenzziehung natürlich etwas gibt, wo man sagt, halt, stopp, denk nach. Dafür, denke ich, ist es gut. Aber es ist natürlich auch immer so, dass es so ein Gesetz nur dann funktioniert, wirklich im Alter funktioniert und sich auch hält und sinnvoll ist, wenn die Leute verstehen, worum es da geht und das auch mittragen. Das ist immer so. Es beeinflusst sich natürlich gegenseitig. Und Herr Sobeck hat es gesagt, wenn Menschen den Gentest wollen, es geht genau wie andere Dinge, kann man ihn sicherlich auch bekommen. Und dann geht es eben nur über die Aufklärung und über die Moral, dass man sagt, guck mal, was bedeutet das denn, wenn du jetzt einen Test hast und du hast 50 Testergebnisse, es geht genauso um die eigene Person. Das wird dir heute auch angeboten. Was fängst du denn damit an, dass du ein 50-prozentiges Risiko hast, Parkinson zu kriegen, vielleicht ein 30-prozentiges Diabetes mit 20? Was machst du damit? Was willst du tun? Und diese Sinnfrage, die muss man sich stellen und auch für sein Kind natürlich. Also was fangen Eltern damit an? Da kann man gar nichts mit anfangen, glaube ich.
Wenn Sie richtig sagen, Frau Krones, es ist der Aspekt, wie geht die Gesellschaft letztendlich mit neuen technologischen Möglichkeiten um? Es werden neue Gesetze gemacht, die Gesetze werden geändert und so weiter. Ich glaube, letztendlich ist entscheidend auch, und die Technik wird kommen, die wird sich weiterentwickeln, letztendlich ist entscheidend, wie gut kann sich die Gesellschaft mit einem Thema befassen, mit den guten Dingen der technischen Entwicklung, mit den vielleicht negativen, möglichen negativen Dingen. Und was interessant ist jetzt, was diesen Test anbetrifft, man liest und hört in den Medien einfach vorab, was sind die Risiken, die Gefahren, was sind die Nachteile. Ich habe noch keine einzige Sendung gehört oder gesehen, die gezeigt hat, es gibt Vorteile.
Ja,
und einer
ist,
der klaren Vorteile dieser neuen Technologie ist es, dass weniger gesunde Kinder zur Fehlgeburt kommen wird, aufgrund einer sozusagen mehr oder weniger halbblinden Suche nach Trisomie 21. Und das ist ein Riesenvorteil. Und ich glaube, das muss einfach auch als großen Vorteil dieser neuen Technologie diskutiert werden. Also ich glaube, es gibt immer die beiden Seiten, die man sehen muss und wo man abwägen muss, in welchen Situationen eben dann der Test gerechtfertigt ist.
Wir sind bereits am Ende unserer Debatte. Eine ganz kurze letzte Frage an Sie beide. Soll man sich denn über den Fortschritt in der pränatalen, der vorgeburtlichen Diagnostik freuen? Oder sollte man eher hoffen, dass der nicht allzu schnell kommt, jedenfalls nicht, bevor wir uns gesellschaftlich und rechtlich eben die Rahmenbedingungen geschaffen haben, die auch eine unproblematische Anwendung erlauben?
Also ich denke, es geht immer Hand in Hand natürlich. Es ist ja genau das. Es ist ja so eine Vorstellung, dass es etwas über uns kommt. Das kommt natürlich aus der zentralen gesellschaftlichen Mitte. Wir machen ganz viel, wo wir schauen, was wir präventiv tun können. Und die Schwangerschaft, Vorsorge gehört natürlich dazu. Wir wissen, dass seit dem letzten Jahrhundert das Bewusstsein, dass Technik immer zwei Seiten hat und Technik auch sehr gefährlich sein kann. Und dass aber auch Fortschritt immer auch, jedes Messer kann töten, jedes Messer kann schneiden, das wissen wir. Und ich glaube, es bleibt gar nicht aus, uns mit dem Fortschritt auseinanderzusetzen. Und ich glaube, es ist zutiefst menschlich, dass wir einen Fortschritt haben. Das ist ganz klar. Nur ist es tatsächlich so, nicht jeder Fortschritt ist summa summarum immer gut. Es gibt dann eben Dinge, und das haben wir auch in der Pränataldiagnostik erlebt, wo Frauen dann irgendwann später sagen, es war gar nicht so gut. Und man kann das auch wieder zurücknehmen. Und in dem Feld gibt es durchaus die Möglichkeit, hier auch Nein zu sagen.
Man muss lernen, damit umzugehen. Ich glaube, man muss es grundsätzlich als positiv ansehen. Ich bin überzeugt, dass damit wirklich auch hinsichtlich schwerer Erkrankungen Fortschritte erzielt werden. Aber ich glaube, die persönliche Freiheit und die persönliche Entscheidung, die muss immer im Vordergrund stehen. Und die kann nur stattfinden, wenn eben die nötige Diskussion hier ist und auch die nötigen Aufklärungen durchgeführt werden.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.